Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auf dein Wort hören. Dass du auch im Thiel etwas aufs Herz gelegt hast, um uns weiterzugeben. Ich bitte einfach, dass du durch ihn redest, unsere Herzen berührst. Amen.
Amen. Ja, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ist ja schon länger her, im März war ich ja krank. War schade, dass ich nicht hier sein konnte. Aber ich dachte, ich nehme die gleiche Predigt nochmal, weil die mir so auf dem Herz liegt und weil ich da lebe drin, weil sie mich das immer noch begleitet. Dieses Thema Freiheit, das Geheimnis der Freiheit. Wie frei sind wir? Wie frei sind wir eigentlich? Wie frei sind wir wirklich? Ich habe in meiner Männergruppe, wir treffen uns alle Monate einmal, eine Umfrage gemacht über das Thema Freiheit. Was bedeutet für euch Freiheit? Und da kamen die unterschiedlichsten Dinge zusammen. Wirklich, kann ich jetzt nicht mehr aufzählen, aber die ganze Bandbreite. Und wir haben gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Wie kann man Freiheit definieren? Für jeden ist es etwas anderes. Und doch sagt Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen. Also irgendwie müssen wir Freiheit definieren können. Was ist Freiheit? Paulus sagt, Geschwister, wir sind zur Freiheit berufen. Das ist ein Zuruf an Christen durch alle Jahrhunderte durch. Paulus lebte ja vor 2000 Jahren etwa. Und es gilt bis heute, dieser Zuruf, das Evangelium ist eine freimachende Botschaft. Nicht etwas Einengendes, etwas, das uns irgendwie versklavt, das uns irgendwie bindet. Es ist freimachend. Und wir sind zur Freiheit berufen. Und berufen zeigt, das ist das Ziel von Gott, für das er uns geschaffen hat, für die Freiheit. 1. Mose 1, 26 sagt die Bibel, lasst uns Menschen machen, in unserem Ebenbild uns ähnlich. Wie Gott. In Gottes Ebenbild. Freiheit hat mit Gott zu tun, mit dem, wie Gott ist. Gott hat uns nicht als Marionetten geschaffen, eben anders als er, ferngesteuert, dass wir manipulierbar sind, dass er unsere Gedanken steuern kann und genau das machen, was er will. Irgendwie ein Zwang, dass es, ja, er zwingt uns nicht, uns ihm zuzuwenden, sondern wir dürfen seine Gegenüber sein, freie Gegenüber. Das wünscht er sich. Freiwillige Beziehungen pflegen, Vertrauen schaffen, entscheidungsfähig sein. Er sagt, ihr dürft wählen zwischen diesem Baum und diesem Baum, dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis und allen anderen Bäumen. Mit den Konsequenzen, die es hat, aber ihr seid frei. Und Paulus sagt, das gilt nicht nur damals, das galt nicht nur in der Schöpfung, sondern das gilt heute noch. Und auch nach 2000 Jahren, wir stehen immer noch in dieser Berufung, auch wenn vieles in der Zwischenzeit schiefgelaufen ist, sehr vieles. Wenn Gott uns etwas zuspricht, wenn er uns Freiheit zuspricht, wenn er uns Liebe, Geduld und wenn er uns das alles zuspricht, dann macht er das auch immer möglich. Er gibt uns nicht etwas und wir müssen etwas erkrampfen und dann gelingt es uns nicht, sondern er schenkt es uns, dass es möglich wird. In demselben Kapitel, im Vers 1, sagt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Christus hat uns frei gemacht. Es ist also eben nicht etwas, das wir uns erarbeiten müssen. Es ist ein Geschenk, das Gott uns macht durch Jesus. Durch die Entlastung, die er uns gibt. Freiheit hat mit dem Kreuz zu tun. Dort hat uns Gott Entlastung gegeben von unserer Schuld. Und im oberen Vers ist das Ihr schräg gedruckt. Das heißt, im Griechischen ist es betont. Man könnte es gerade so gut im Griechischen nicht schreiben, weil es im Verb schon vorkommt. Aber es ist betont. Ihr seid zur Freiheit berufen. Also sollten wir Christen die freisten Menschen sein, die es gibt. Und trotzdem bin ich als Mensch und auch als Christ so frei, wenn ich zum Beispiel oder wenn du zum Beispiel vorne stehen musst und du hast dich vorbereitet
Und plötzlich bist du blockiert und kannst nicht mehr sprechen. Bist du dann so frei?
Oder wenn du zu allem deinen Kommentar abgeben musst, das letzte Wort haben musst. Es drängt dich einfach dazu, etwas dazu zu sagen. Und du merkst, eigentlich hätte ich lieber schweigen sollen. Oder wenn ich mich in meinem Charakter verändern will, und immer wieder, aber ich falle immer wieder in die alten Muster zurück. Ich mache mir Vorsätze, aber es gelingt nicht. Bin ich dann frei? Oder wenn ich alle Viertelstunde auf mein Handy schauen muss, um ja nichts zu verpassen, kein WhatsApp, bin ich dann frei? Wir sind alle irgendwie gefangen von Umständen. Ganz bestimmt. Von unserer Lebenssituation. Wenn wir älter werden, merken wir, wir können nicht mehr so viel machen wie früher. Gewisse Sachen liegen nicht mehr drin. Der Job ist der Job. Und ich kann nicht einfach immer schnell wechseln. Ich bin da auch gebunden. Prägungen vom Elternhaus. Wie schwierig ist es, die abzulegen? Wir sind festgelegt. Oder ich habe auch gemerkt, es gibt immer wieder Situationen, auch wenn ich das nicht will, dass ich andere Menschen verletze. Indem mir ein Wort herausrutscht, das ich lieber nicht gesagt hätte. Bin ich dann so frei? Wenn ich ein Stück weit abhängig bin von Anerkennung, ich wünsche mir, dass ich das irgendwie zurückbekomme, was ich gebe, in irgendeiner Form, mindestens in Worten, danke vielmals. Bin ich dann frei, wenn ich das so lebe? In Sorgen, in Ängsten, in Fragen. Wir lassen uns manchmal bestimmen von unseren Gefühlen. Wenn das Wetter schlecht ist, geht es uns auch schlecht. Wir kommen da nicht raus. Und immer wieder passe ich mich an in meinen Überzeugungen. Obwohl ich eigentlich überzeugt bin von etwas, passe ich mich an andere an. Bin ich dann wirklich so frei? Also mein Erleben sagt mir ständig, Freiheit ist eine Illusion. Du bist eigentlich nicht wirklich frei. Das stimmt gar nicht. Ich habe da ein schönes Gedicht dazu gefunden von Ulrich Schaffer. Wenn ich unbedingt frei sein will, unbedingt, beginne ich mich schon zu binden. Wenn ich meinen eigenen Willen verfolge, lege ich mich in Ketten. Ich tue, was ich nicht will. Und wenn ich endlich meine, frei zu sein, wird die Freiheit mir zur Last, weil ich Entscheidungen treffen muss, die ich nicht treffen kann und will. Und so wird die Freiheit mein neues Gefängnis. Man merkt das Spannungsfeld, in dem wir drin leben. Einerseits ist da die Zusage von Gott, ihr seid zur Freiheit berufen und ihr könnt das leben. Und andererseits ist hier meine Wirklichkeit, die ganz anders aussieht. Wie muss man diese Freiheit verstehen, wie sie in der Bibel steht? Wir alle haben ja unsere Gedanken, was Freiheit ist. Wie muss man sie verstehen aus Gottes Wort? Weil wir glauben ja, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Ihr seid zur Freiheit berufen. Da geht es im Ersten nicht zuerst um unsere Gefühle, um uns selbst. Es geht eigentlich darum, dass Freiheit uns befähigt, zum Dienen, für die anderen da zu sein. Nicht einfach, ich kann tun, was ich will. Das ist ja die Freiheit, die man sonst so ja, überall hört. Wenn ich tun kann, was ich will, wenn ich reisen kann, wohin ich will, dann bin ich frei. Es geht um mehr als das. Ich habe euch ein Symbol mitgebracht. Eine Hängematte. In den Ferien, das ist für mich so ein Symbol für Freiheit, wenn ich in die Hängematte liegen kann, ein Buch lesen kann, ein bisschen schlafen kann, mich erholen kann, vielleicht sogar am Meer, am Strand, wo auch immer. Eine Hängematte, die nützt mir nicht viel, wenn ich sie einfach besitze. Und wenn ich sage, jetzt lieg ich mal rein. Das ist ziemlich blöd, oder? Ich kann geradezu auf dem Boden liegen, es bringt mir nichts. Die Hängematte braucht eine Verankerung. Also hängen wir die mal auf.
Eine Verankerung. Natürlich braucht sie zwei. Aber bleiben wir mal bei der einen Verankerung. Und das ist genau die Freiheit. Sie braucht eine Anbindung auf zwei Seiten. Also, eine Sicherheit, eine Verankerung. Und erst dann kann ich schweben. Der erste Pfosten ist Anerkennung, was ich vorher schon erwähnt habe. Bestätigung von außen, die brauchen wir alle. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber wenn wir nicht wissen, woran wir sind, dann werden wir unfrei. Dann müssen wir etwas tun dafür, dass wir irgendwo ein Feedback bekommen, dass wir Sicherheit bekommen. Mache ich es richtig? Mache ich es gut? Und ich darf einfach sein. Das ist das Schönste, wenn man das Gefühl hat, man kommt in eine Gruppe hinein und man darf einfach sein, wie man ist. Ist doch schön. Man muss nicht irgendwie sich verstellen oder schauen, was muss ich jetzt sagen, dass es nicht schwierig wird. Wenn mir niemand etwas vorwerfen kann, das gehört auch zu diesem Pfosten. Manche sagen sich, klare Regeln. Wenn ich klare Regeln habe, dann habe ich meine Sicherheit, wenn ich weiß, was ich tun muss. Und da kann ich es tun. Dazu gehört auch meine Pflicht tun, eben wählen gehen, stimmen gehen, Steuern zahlen, hilfsbereit sein. Das gibt mir Sicherheit. Da weiß ich, ja, das ist gut, das gehört zu meinem Menschsein, das habe ich gelernt. Da fühle ich mich sicher. Es gibt einen Brief von Paulus, der Galaterbrief, der geht um diesen Pfosten. Die Galater hatten den Pfosten Gesetz. Gottes Wort, aber das Gesetz. Wir müssen alles genau halten, dann wird es gut. Dann kann Gott uns die Hände schütteln. Und der zweite Pfosten. Wir merken, bei diesem Pfosten geht es mehr um die inneren Werte. Was denke ich über mich? Was denken wohl die anderen, wer ich bin? Zum Beispiel, das geht viel im Inneren ab. Das sind Haltungen. Beim anderen Pfosten, du hältst, beim anderen Pfosten geht es um äußere Dinge. Habe ich ein finanzielles Polster? Bin ich abgesichert, wenn ich in die Pension gehe? Bin ich genug versichert? Habe ich einen Job? Ja, einen sicheren Job, wo ich weiß, da wird mir nicht gerade gekündigt. Habe ich ein gutes soziales Umfeld, eine Familie, einen Partner und so weiter? Was hält mich? Es ist das soziale Umfeld, genau. Und ja, so funktionieren wir. Und wenn wir diese zwei Pfosten haben, dann können wir uns reinhängen. Hä? Rein, soll ich mal? Kann ich schweben? Das ist wunderschön. Aber wir merken, und das ist ein gutes Bild, wir merken, es kann etwas passieren. Der Pfosten kann umfallen. Ja. Und er fällt jetzt vielleicht um. Wenn Hans-Jörg da nicht eingreift, dann fällt er auch um. Zum Glück haben wir Hans-Jörg. Und wenn ich hier hineinlege, ich weiß nicht, ob das hält. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so schwer, aber ich würde es nicht versuchen. Was ist, wenn ich irgendwie meine Sicherheit verliere? Und unsere größte Angst ist, dass wir durch die Maschen fallen. Das ist jetzt nicht, das hat jetzt keine Maschen, aber es gibt Hängematten mit Maschen. Und das fürchten wir am meisten. Dass wir irgendwie durch das Netz, das soziale Netz fallen und dann fällt alles zusammen und wir liegen auf dem Boden. Wir merken, wenn ich ehrlich bin, ich mache mich abhängig von etwas, das ziemlich unsicher ist. Und wir hören immer wieder, wir kennen das. Wir kennen es in unserem Bekanntenkreis, vielleicht haben wir es auch selber schon erlebt, dass Leute auf dem Boden liegen, weil so eine Stütze abgebrochen ist. Den Job verloren, arbeitslos, keine Chance mehr, einen zu finden und so weiter, eine Krankheit. Und jetzt kommt Paulus und sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Potztausend, was machen wir mit dem? Was machen wir damit? Ich nehme das ein bisschen. Ich möchte das nochmal zeichnen. Ja. Wir haben hier die Hängematte. Und die hat, je nachdem, ziemlich breite Maschen. Da können wir durchfallen, wenn wir nicht aufpassen. Und wir haben gesehen, wir haben da zwei Pfosten. Mehr die inneren Beweggründe und mehr die äußeren Dinge. Und da binden wir unser Leben an. Wie war es bei Jesus? Hatte Jesus auch so eine Hängematte? Waren das seine Sicherheiten? Er war ja auch Mensch. Sicher. Er hatte auch solche Pfosten. Aber bei ihm war irgendetwas anders. Wenn Paulus sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Christus hat uns frei gemacht. Jesus. Also muss er der freie Mensch sein. Der Prototyp. Der, von dem wir lernen können, was Freiheit ist. Er schenkt sie uns. Freiheit kommt von Jesus. Und darum wollen wir ihn jetzt kurz einmal beobachten. In der schwierigsten Situation seines Lebens, immer wenn jemand unter Druck ist, wie bei einer Senftube, wenn man draufdrückt, dann kommt es raus, was in uns drinsteckt. Und Jesus war unter einem riesigen Druck, als er gefangen genommen wurde. In Gethsemane, wo er genau wusste, was auf ihn zukommt, was für ein Leiden und schreckliches Ende auf dieser Welt er nehmen würde. Er hat es genau gewusst. Das war diese Drucksituation. Jetzt kommt raus, was in ihm steckt. Die Gefangennahme. Ein Jünger schlägt mit dem Schwert rein. Eine ganze Schar in der Nacht von bewaffneten Soldaten kommen und eben einer wehrt sich und Jesus sagt, stopp. Und er heilt die Wunde, die der Jünger verursacht hat. Dann tritt er vor Pilatus, der Regent, der Herrscher über das ganze Land. Und er fragt, bist du der König der Juden? Eine ganz brenzlige Situation, da geht es um Politik und das ist immer eine heiße Sache bei den Römern. Und die Antwort kommt ohne zu fürchten. Ich bin es. Dann steht er vor Herodes, ein König. Und er wird verleumdet von Zeugen, von sogenannten Zeugen. Er wird angeklagt, er wird beschuldigt von Dingen, die er nie getan hat. Einfach verdreht. Und das macht er? Nichts. Er sagt nichts dagegen. Er schweigt einfach. Er verzichtet auf Erklärungen und Rechtfertigungen. Ich würde das auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall kontern. Am Kreuz sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie kann man das sagen, wenn einem solches Unrecht geschieht? Ich glaube, das können wir nicht erklären. Und trotzdem können wir es erklären. Es zeugt irgendwie von der inneren Freiheit, die Jesus hatte. Er war wohl der freiste, er war der freiste Mensch in dieser Situation, in dieser ganzen Passionszeit. Die Jünger waren getrieben von Furcht und sind abgehauen. Der Hohe Rat und die Pharisäer, die ihn angeklagt haben, die waren getrieben von Machthunger, von Stolz, von Eifersucht. Pilatus war getrieben von Angst vor Aufruhr und dass er dann angeklagt wird bei dem Kaiser und sein Ansehen verliert vor dem Volk. Aber Jesus, handelte aus einer tiefen inneren Überzeugung und Freiheit. Wie hat er das gemacht? Und was können wir daraus lernen? Woran macht er also seine Hängematte fest? Was ist sein Geheimnis? Das Geheimnis liegt am Anfang der Passionsgeschichte. Eigentlich noch viel früher, aber dort sehen wir es, bei seiner Verhaftung. Dort ringt er mit dem Vater. Er ringt um die Entscheidung, soll ich diesen Weg gehen? Und er kommt zum Schluss, nein, ich will nicht. Ich habe Angst. Er schwitzt Blut vor Angst. Er zieht den Weg der Sicherheit eigentlich vor und er will das schrecklich vermeiden. Aber dann sagt er, weil du willst, gehe ich diesen Weg. Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, er unterwirft sich freiwillig den Absichten von Gott. Freiwillig. Er weiß, der Weg des Vaters ist zum Guten da. Er führt zur Auferstehung. Ich möchte euch das zeichnen, wo Jesus sich befindet. Er befindet sich nicht in der Hängematte. Er hat zwar solche Pfosten, aber die brechen ihm weg. Die Hängematte ist am Boden. Jesus schwebt. Aber warum schwebt es? Schwebt er? Er sagt viel früher, vielleicht 2 Jahre früher als die Passionsgeschichte, ich sage euch, der Sohn, er redet von sich selbst, kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagt sich, ich tue nicht das, was die Leute denken. Er hat seinen Jüngern einmal gesagt, als eine große Schar davonlief, weil sie ihn nicht ausgehalten haben, seine radikalen Reden, hat er seinen engsten Jüngern gesagt, ihr seid meine besten Freunde, aber ihr könnt gehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gehen. Ich brauche eure Stütze nicht. Materielle Sicherheiten hatte er sowieso nicht. Er war überhaupt nicht reich. Er kam aus einer Handwerkerfamilie und die kämpfte ums Überleben. Er wusste manchmal nicht einmal, wo er am nächsten Tag schlafen würde. Also auch diese Sicherheit war nicht sehr stark. Seine Sicherheit, ich tue nur, was der Vater sagt. Ich hänge mich an den Vater. Er bindet sich. Ja, wir können das. Er bindet sich. Er sucht immer wieder ganz bewusst die Stimme des Vaters. Schaut in seinem Wort. Fragt ihn, was soll ich jetzt tun? Er macht sich abhängig. Und wenn Jesus das nötig hatte, dann haben wir das noch viel mehr nötig. Als ich das in der Männergruppe zeigte, zeichnete, hat jemand gesagt, da fehlt noch was. Da muss eine Hand dran. Ich glaube, das stimmt. Eine Hand. Hä? Gott streckt uns die Hand hin. Er macht uns immer wieder das Angebot. Mach dich nicht unfrei. Lass dich nicht so beeinflussen von deinen Mitmenschen, von deinen inneren Gefühlen. Frage mich. Ich bin da für dich. Ich merke immer wieder, dass das wirklich mit Gefühlen zu tun hat, die Hängematte. Dass das so innere Antreiber sind. So Gefühle können sein, ich bin frustriert über andere. Ich erlebe das manchmal im Geschäft, dass ich frustriert bin über das, wie andere arbeiten. Die Arbeit vorher machen. Die Arbeit kommt dann zu mir und ich muss sie weitermachen. Und wenn die einen Blödsinn gemacht haben oder es nicht schön gemacht haben, dann kann ich nichts damit anfangen. Und da rege ich mich manchmal auf. Und wenn das immer wieder passiert bei derselben Person, dann bin ich frustriert. Das sind solche Gefühle. Oder wenn man verletzt wird, zu Unrecht, kommt Zorn herauf, Wut, manchmal Hilflosigkeit, man fühlt sich ausgeliefert. Traurigkeit kann es sein, Angst zu kurz zu kommen, Angst zu versagen, Nummer zwei zu sein und so weiter und so weiter. Wie gehe ich mit solchen Gefühlen um? Das möchte ich noch kurz ansprechen, weil das gehört in diese Hängematte hinein. Weil Gefühle sind, die bestimmen uns oft so, die machen uns gefangen. Wie können wir da in eine Freiheit hineinkommen, die Gott uns schenken möchte? Es war vor einigen Wochen, da hatte ich Werbung gemacht für ein Männerwochenende, eine spontane Ansage, und habe dann gesagt, das Männerwochenende sei für Männer von 25 bis 65. Ist mir so rausgerutscht. Und dann kam ein Senior zu mir und hat gesagt, mich hast du ausgeschlossen. Und das wollte ich nicht. Und ich merkte, da kamen doofe Gefühle hoch. Ich habe es dann versucht zu erklären, aber es war ganz komisch. Irgendwie war ich wütend. Ich war wütend über ihn und wütend über mich. Und ich versuchte mich irgendwie zu rechtfertigen. Und dann habe ich mich gefragt, im Nachhinein, was hätte ich anders machen können? Eigentlich kann ich mich immer entscheiden, wie ich mit meinen Gefühlen jetzt umgehen will. Ich kann es einfach zur Kenntnis nehmen, akzeptieren, zurücknehmen, sagen, ich denke darüber nach. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich dann einfach kontere, mich rechtfertige, mich erkläre. Das kann ich entscheiden. Das Evangelium sagt, ich muss mich nicht beherrschen lassen von meinen Gefühlen, weil Jesus mein Herr ist, weil da ein Vater ist, der mir hilft. Ich muss es nicht. Ich kann den Gefühlen den Platz zuweisen. Hat mal jemand gesagt, du kannst auch der Angst ihren Platz zuweisen. Du kannst sagen, Angst, du willst mich jetzt hindern, offen auf Hansjörg zuzugehen. Oder Hansjörg hat mir irgendetwas Dummes gesagt, kann mal vorkommen. Das ist nur ein Beispiel, gell? Und dann sage ich, ich habe ein bisschen Angst, weil der Hansjörg ist älter als ich. Und was sagt er dann, wenn ich ihm das sage, dass er mich da verletzt hat? Ich kann sagen, Angst, du willst mich hindern, offen auf Hansjörg zuzugehen. Ich gehe aber trotzdem. Ich gehe trotzdem, weil ich Jesus vertraue. Ich vertraue, dass er mit mir ist. Ich vertraue, dass er mir die richtigen Worte gibt. Angst, du hast nicht das letzte Wort. Geh weg. Dann kann ich gehen. Das ist meine Entscheidung. Eine Zusammenfassung. Gut. Ich bin nicht angewiesen auf meine Mitmenschen. Du bist nicht angewiesen auf deine Mitmenschen. Oder auf bestimmte Umstände, um glücklich zu sein. Weil ich vom Vater im Himmel alles empfange, was ich brauche. Du darfst das glauben. Ich bin frei, nach dem Willen meines Vaters im Himmel zu fragen und zu handeln in jeder Situation. Das ist wahre Freiheit. Und ganz wichtig, er kommt dir zu Hilfe. Er streckt dir die Hand hin. Du musst es nicht selber erkrampfen. Du kannst darum bitten, zeig mir, dass deine Hand da ist. Manchmal vergesse ich es einfach und ich verlasse mich wieder auf meine Hängematte.
Ich möchte euch, ihr dürft jetzt gerne noch eure Gedanken dazu machen. Ich möchte euch dazu ein Lied vorspielen mit dem Saxophon. Einfach als Gedankenpause. Ihr könnt diese Zeit nutzen, um mit dem Vater zu reden. Das, was bei euch angeklungen ist, was ihr mitnehmen möchtet, was ihr umsetzen möchtet, besprecht es doch mit dem Vater. Vater, danke, dass du unsere Gedanken, unsere Worte gehört hast, wo wir jetzt ja zu dir gesagt haben, auch in dieser Zeit, unsere Gebet zu dir. Danke, dass du uns hilfst, in dieser Freiheit zu leben und immer freier zu werden. Danke dir, dass du uns das Geschenk machst und dass wir einfach immer wieder deine Hand dürfen ergreifen. Und hilf uns, daran zu denken, auch in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit. Danke vielmals. Amen.